What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Next Agencies. Heute mit zwei Gästen, die den Status quo im Marketing nicht nur kritisch hinterfragen, sondern gerade dabei sind, ihn neu zu denken. Kevin Tietgen und Markus Frank. Kevin war zuletzt Executive Director Data und AI bei Jungformat Neckar, ein Strategiekopf, der kreative Exzellenz immer mit datengetriebener Wirkung und Technologie zusammenbringt. Markus war ebenfalls bei Jungformat Neckar, ob die sich da wohl begegnet sind, und hat als Executive Developer Cloud und AI, AI-getriebene Marketinglösungen entwickelt. Ich habe ein bisschen selber Respekt vor dieser Folge, weil auch ich mich auf thematisches Neuland begebe, und ich bin total dankbar, dass ich auch mal einen Kollegen aus dem Development hier im Podcast habe. Gemeinsam gründen die beiden jetzt Tide and Frank, eine Beratung, die Organisationen bauen will, die gleichzeitig hochwirksam und radikal effizient arbeiten. Ihre These, das bisherige System aus kleiner werdenden Marketingteams, immer mehr Kanälen, mehr KI-Tools und weniger Budgets, ist kollabiert, und klassische Kampagnenagenturen können diese Probleme nicht mehr lösen. Statt weiterer Overheads und Präsentationsschlachten geht es ihnen um Strukturen, in denen Overhead gar nicht erst entsteht. Um Technologie, die Kosten massiv senkt und Geschwindigkeit verzehnfacht, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bin ich sehr gespannt, mehr darüber zu lernen. Und um Marketing als echten Wachstumsmotor und dessen Beitrag sich messen lässt. Lieber Kevin, lieber Markus, jetzt habe ich schon viel über euch vorab verraten. Ich bin total gespannt auf diesen thematischen Deep Dive und freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt. Herzlich willkommen.
Freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch. Hallo Kim.
Hi. Lasst uns mal direkt einsteigen. Ich mag ja steile Thesen, die habt ihr gebracht. Insofern habt ihr ein super spannendes Narrativ auf den Markt geworfen, das ja auch schon im einen oder anderen Fachmedium rumgeisterte. Ihr sagt sehr klar, das System ist kollabiert, in dem sich Marketing die letzten Jahre bewegte und letztlich auch durch die Dynamik im Markt immer stärker mit dem Rücken zur Wand steht. Erzählt mal ganz kurz, worin liegt dieses Kollabieren genau? Was beobachtet ihr oder habt ihr beobachtet?
Ja, also ich denke, wir sehen so ein paar Auswirkungen, also, und die spüren, glaube ich, auch viele Menschen, gerade im Markt. Einerseits sehen wir leider, dass sehr viele Agenturen Insolvenz anmelden mussten in den letzten Jahren. Insgesamt ist das ja eine Tendenz, wenn man sich den Monitor anguckt, wie viele Agenturen gibt es noch in Deutschland, dann kann man die Kurve eigentlich über die letzten 10, 15 Jahre ziehen, dass es immer weniger geworden sind. Aber ich denke, diese Entwicklung hat sich nochmal verschärft in den letzten 2 Jahren. Gleichzeitig sehen wir, dass die Budgets unter Druck sind. Auch das spüren wir. Wir haben ja auch auf unserer Beyond Legacy-Seite so ein paar Sachen zitiert, wie stark das auch gesunken ist. Teilweise steigt es noch. Man muss sich dann auch in einzelnen Disziplinen das natürlich anschauen, über welche Branche geht es und wo sinken die Budgets entsprechend. Marketing hat ja sehr viele Fachdisziplinen, aber ich glaube, dass dieser Budgetdruck da ist. Das ist klar. Viele Effizienzprogramme laufen jetzt in den Unternehmen, und das hat natürlich auch mit der gesamtwirtschaftlichen Lage aktuell zu tun. Und dann sehen wir, denke ich, auch in diesem Jahr und auch im letzten Jahr sehr klar, dass sich sehr viele Unternehmen neue Partner suchen, neu orientieren, auch strategische Partner suchen. Das hat eine Cherry-Picker-Untersuchung auch im letzten Jahr ergeben. Und dass der ganze Markt und das Marketing im Umbruch ist, ich glaube, das ist ja kaum noch bestreitbar.
Ja gut, im Umbruch und Kollabieren sind ja nochmal ein bisschen zwei unterschiedliche Dinge, aber du sagst irgendwie, die Dringlichkeit ist spürbar, dass sich jetzt ganz strukturell auch Dinge verändern.
Ja, mit Kollabieren meine ich jetzt auch nicht, dass Marketing verschwindet und wir machen jetzt alles dicht, sondern genau, es geht um diesen Umbruch. Bisher, wie wir es praktiziert haben im Marketing, ich glaube, das ist radikal in Frage gestellt. Und ja, wir denken, dass es eben neue Lösungen dafür braucht. Ein paar Dinge hast du skizziert. Für mich ist das Thema Werbewirkung einfach ein ganz, ganz zentrales. Wahnsinnig hohe Budgets werden jedes Jahr verschwendet. Da weisen ja auch immer wieder unterschiedlichste Menschen drauf hin. Thomas Koch und andere.
Allen voran Thomas Koch, ja.
Genau, genau. Und dass wir eine klarere Werbewirkungsfokussierung haben müssen, wo Marketing den eigenen Wertbeitrag im Unternehmen nachweist, ist super wichtig. Auch das sehen wir in den personellen Veränderungen in Unternehmen, dass Vorstände mittlerweile darauf verzichten, CMOs zu haben, beziehungsweise der CFO dann die entsprechende Rolle übernimmt, wie es bei Mercedes zuerst, glaube ich, oder auch der Fall war, sehr prominent der Fall war, und jetzt immer mehr Unternehmen, ja, da ebenfalls nachziehen. Deswegen ist Marketing schon unter Zugzwang, sich zu beweisen und zu beantworten, wie es eben diese Herausforderungen löst. Und das heißt aber nicht, dass Marketing irrelevant ist, sondern wahrscheinlich ist es relevanter denn je. Bloß wie wir es tun, das muss eben ja neu beantwortet werden.
Und sag mal, jetzt habt ihr beide bei Jungformat Neckar gearbeitet, wahrscheinlich auch auf vielen gemeinsamen Projekten, und irgendwann war das wahrscheinlich so eine Beobachtung, die sich durch die letzten Jahre zog, auf den unterschiedlichen Themen, die ihr eben auch mit Marketingorganisationen hattet. Wann und wie habt ihr den Entschluss getroffen, was Eigenes auf die Beine zu stellen? Weil es erfordert ja auch Mut, aus einer gut bezahlten Position heraus mit tollen Kunden, dem Anschluss an ein großes, auch kreatives und technologisches Network, den Schritt rauszumachen ins Gründertum. Wie war das bei euch?
Dann, okay, sag ich da nochmal was zu. Ja, also ich war ja 7,5 Jahre bei Jung von Matt und ich bin Jung von Matt unfassbar dankbar. Ich habe nie vorgehabt, ehrlich gesagt, so lange dort zu sein. Aber das ist so ein toller Laden, dass ich gar nicht anders konnte, weil die Aufgaben einfach so interessant waren. Also du hast es ja angesprochen, das ganze Thema Daten und auch in Kreativagenturen das Thema Daten zu verankern. Ich glaube, das ist nicht nur bei Jung von Matt passiert, sondern auch bei vielen anderen Agenturen in den letzten Jahren. Und das war ein wahnsinnig spannender Transformationsbereich, Media und Kreation stärker zusammenzudenken. War super interessant und auch das AI-Thema. Aber wenn du in einer Kreativagentur bist, dann hast du ja auch eine gewisse Rolle, wenn Kunden dich briefen oder zu dir kommen. Und die ist seltenst, dass du Media eben stärker dann auch neu denkst. Die ist seltenst, dass du einen Business Case für deren Marketing schreibst und das komplett Modeling machst, Data Lakes hochziehst und so weiter. Und auch das AI-Thema ist ein grundlegendes Transformationsthema für Unternehmen. Und das war einfach an der Schwelle jetzt, wo ich die Aufgabe zu spannend fand, diese Transformation mit zu begleiten. Und gleichzeitig ist es eben beschränkt, was man aus meiner Sicht aus so einem Kreativagenturkonstrukt machen kann, das natürlich auch eine gewisse Größe hat.
Und sag mal, das ist, Markus, die Überleitung zu dir und vielleicht auch zu dem Themenfeld, was baut ihr anders? Weil ich ahne, aufgrund eurer technologischen Expertise wird es irgendwas mit einem System zu tun haben, dass ihr künftig Marketingtreibenden anbieten wollt. Erzähl mal so ein bisschen, also was baut ihr anders? Was ist eure Vision? Was ist das Ergebnis eures Vorhabens?
Also die These, die wir im Prinzip haben und auch die Vision, die wir haben, ist, dass wir werden mehr und mehr technologisch getriebene Marketing-Systeme sehen. Das kann sehr vielschichtig sein, je nach Agentur oder Marketingorganisation bedeutet das auch immer was unterschiedlich anderes. Ich bin seit 25 Jahren in der Technik, Technologe, seit 10 Jahren in der Beratung. Ich habe viel Infrastruktur bewegt, viel Application Modernization gemacht. Alles immer quasi auf dieser technischen IT-Seite, ohne die Business Unit im Prinzip zu moderieren oder zu befürworten. Die Aufgaben kamen, wurden erledigt und dann hat man das gemacht. Also man ist im Prinzip der Auslöser gewesen oder der Umsetzer, aber nicht der Auslöser. So, bei Jungformat habe ich Kevin kennengelernt und wir waren im Prinzip ein Stück weiter davor, konnten das mitgestalten und konnten im Prinzip mit den richtigen technologischen Ansätzen die Kampagnen so gestalten, dass sie quasi sehr effizient und auch umsetzbar waren. Also sehr effizient gestaltet und aber auch umsetzbar waren. Und unsere Idee und das, was wir im Prinzip gesehen haben, ist, dass die Technologie in der Form, in der sie verfügbar ist aktuell, und das bewegt sich ja sehr, sehr schnell, also wenn wir jetzt mal allein 2025 nehmen, wo wir da gestartet sind Anfang des Jahres, wo wir Mitte des Jahres waren und wo wir Ende des Jahres waren, das sind ja gefühlt 3 Jahre Evolution in einem. Und das ändert sich ja nicht, das wird ja eher noch schneller. Und wir denken, dass der technologische Unterbau, das Fundament von effizienten Systemen, Marketing-Systemen ist. Und wir begleiten das im Prinzip. Kevin und ich sind sehr komplementär, in einfacher Darstellung. Ich bin Technologie, Architektur. Kevin ist Data Media Strategie. Und zusammen bilden wir, also schauen wir uns im Prinzip die Herausforderungen an, mit denen quasi Kunden auf uns zukommen und gucken dann, wie wir das A technologisch stemmen können. Also welche Technologie ist der richtige Ansatz, um effizienter zu sein, um Reibung zu verhindern, um den Mitarbeitern quasi ihre Gestaltungsfreiheit wieder zurückzugeben sozusagen, um dann on top quasi den Effizienzhebel auszulösen, den dann quasi Kevin verantwortet.
Und sag mal, so Marketing-Technologien können ja an ganz unterschiedlichsten Stellen der Wertschöpfung ansetzen. Ne? Und
absolut.
Ich höre jetzt so raus, auch aus eurem Background und was du eben erzählt hast, dass es sich wahrscheinlich sehr stark in den Bereichen Distribution von Kampagnen, Media, Wirkungsnachweis bewegt. Das heißt, es geht weniger um die Automatisierung in der Erstellung von Kampagnen, also weniger der Kreations- und Asset-Produktionsteil und mehr der Distributions- und Wirkungsteil? Oder welchen Teil der Wertschöpfung deckt ihr mit eurer Technologie ab?
Also ich würde sagen, alles, was repetitiv ist, da kann man ansetzen. Also alles in der Form, was irgendwie skalieren muss, wo du aus einer Idee viele, ich sag mal in Anführungsstrichen, Assets oder Content produzieren musst. Das geht mit dem richtigen Einsatz von der richtigen Technologie in deinem Prozess dann einfach schneller. Es ist fehlerunanfälliger, es kostet vielleicht weniger. Alles gleichzeitig geht meistens nicht, aber man muss sich halt dafür entscheiden, was man will. Und ich sage immer, die Leute, mit denen wir sprechen, die kennen ihre Wertschöpfungskette meistens sehr gut. Die wissen, wo sie Geld verdienen und die wissen um ihre Ineffizienzen innerhalb der Wertschöpfungskette, die meistens notwendig sind im Großen und Ganzen. Und man muss sich das einfach punktuell angucken und schauen, wo können wir bei dem Thema, wo du Geld verdienst, noch besser werden, also in Anführungsstrichen einfach noch mehr Geld verdienen, und wo kriegen wir die Uneffizienzen raus bei den Teilen, die du machen musst, um die gesamte Kette zu bedienen, damit da einfach weniger Reibung entsteht oder damit dort notwendigen Uneffizienzen einfach mitigiert werden können. Mhm.
Ja, man kann jetzt, glaube ich, nicht sagen, wir kümmern uns nur um einen bestimmten Teil der Wertschöpfungskette, sondern wir schauen eben systemisch auf das Marketing und stellen den Gesamtkontext her und ordnen das eben aus einer technologischen und strategischen Perspektive ein. Und natürlich sind wir in bestimmten Bereichen nicht die Experten, aber ich denke, das ist auch eine große Entwicklung, die gerade da ist, dass wir mit Partnern arbeiten. Also dieser ganze Ökosystemgedanke trägt sich bei uns durch. Wir haben Produktionspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir natürlich auch schauen, wie machen wir gewisses Wissen dann wiederum maschinenlesbar, sodass wir auch bei ihnen helfen können, bestimmte Themen zu automatisieren, um sich dann eben auf die Kernwertschöpfung zu fokussieren. Das gleiche im Mediabereich haben wir einen entsprechenden Partner, im Markenbereich haben wir einen entsprechenden Partner. Also wir sind sehr stark auch eben darin unterwegs, waren in den letzten Monaten sehr stark darin unterwegs, auch uns die gesamte Marketinglandschaft anzuschauen, viele Gespräche zu führen, und aus einer systemischen Sicht eben drauf zu schauen, einerseits aus einer Orchestratorrolle, wie schaffen wir es, bestimmte Systeme zusammenzustecken, wie schaffen wir es vielleicht auch für Unternehmen, neue Systeme zu bauen in einem neuen Konstrukt, oder wie schaffen wir es eben in einem Unternehmen, entsprechende Werte aufzubauen durch Inhousing. Aber
das ist aber interessant, genau. Das heißt, es gibt nicht das eine System, das ihr verkauft und darüber skaliert, sondern ihr seht euch in erster Linie auch, du hast es ja eben auch gesagt, ne, als jemand, der das begleitet, analysiert, den bestmöglichen Ansatz, weil das sind ja meistens auch sehr individuell, unternehmensindividuelle, wertschöpfungsindividuelle Themen, da eben auch letztlich gezielt reinzugehen, um dann mit Hilfe der Partner, weil aktuell seid ihr zu zweit, eben dann auch diese großen, wahrscheinlich umfangreichen und ein paar Monate dauernden Projekte auch stemmen zu können.
Genau, also natürlich haben wir eine gewisse Vorstellung davon und das wird dann auch auf unserer Website in Kürze zu finden sein, wie aus unserer Sicht so ein Operating-Modell aussehen soll. Also wir kommen schon von so einem Target, was wir glauben, was dem Ideal relativ nahe geht. Aber wie du gesagt hast, es gibt kulturelle Unterschiede zwischen Unternehmen. Es gibt auch, was die Kapazitäten und Ressourcen angeht, Unterschiede. Einige haben seit Jahren, Jahrzehnten eine klare Inhousing-Tendenz. Andere sagen, sie diversifizieren ihr Portfolio. Andere sagen, wir arbeiten nur mit einzelnen Networks zusammen. Diese dann haben wir das ganze Thema, wir haben eine Markenabteilung oder wir haben eine Performanceabteilung oder wir haben dann noch eine ausgelagerte IT, wo auch bestimmte Marketingfunktionen drin sind. Andere haben einen integrierteren Ansatz. Jetzt zu sagen, ihr müsst euch alles genauso umstellen, weil wir haben die Musterlösung, das wäre völlig vermessen. Aber ja, natürlich haben wir eine gewisse Tendenz, die wir sehen, und das ist klar, bestimmte Funktionen werden stärker in-house stattfinden, weil es technisch einfach deutlich einfacher möglich ist, weil es strategisch Sinn ergibt, bestimmte Funktionen wieder zu ownen für Unternehmen, und weil es einfach auch Synergieeffekte herstellt. Und dann glauben wir eben ganz stark an Mikroorganismen. Da kann aber Markus noch mal mehr zu sagen, dass es Spezialisierung braucht, dass Agenturen auch stark ihre Kernwertschöpfung wieder nach vorne tragen müssen. Wenn der Standard automatisiert wird und per Prompt kommt, dann muss ich Spezialist in diesem Bereich sein. Deswegen glaube ich, wird es mehrere Spezialistenteams geben, die wiederum orchestriert werden müssen, wo Technologie auch eine große Rolle spielen kann und muss und wo wir auch entsprechend helfen. Dann gibt es auch, ja, und diese Technologie ist eigentlich der Zwischenlayer zwischen diesen zwei Ebenen, der stärkeren Inhousing-Kompetenz und einem Ökosystemgedanken.
Ich komme auch auf ganz viele Punkte, die du eben schon geteaselt hast, nochmal zurück, aber ich will jetzt nicht dem vorgreifen, denn ich sag mal so, diese Folge, wann die gesendet wird, haben wir ja total in der Hand. Das heißt, ich sende die einfach erst, wenn eure Website live ist, und du verrätst uns jetzt einfach, was denn das Ideal ist. Weil ehrlich gesagt, alle, die gerade zuhören, sagen, ja, was ist es denn jetzt? Natürlich ist ein super Cliffhanger, aber mich würde schon interessieren, was das Target aus eurer Sicht ist, das diesem Ideal sehr nahe kommt.
Ja, also genau, ich habe es ja gerade schon ein bisschen beschrieben.
Vertraut mir, ich spiele es nicht vorher aus, versprochen.
Genau. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen beschrieben. Also Inhousing spielt eine größere Rolle, wenngleich auch das wieder mit einem großen Aber versehen werden muss. Denn wir sehen auch hier zwei Tendenzen. Wir sehen einerseits Tendenzen, wo Unternehmen teilweise sagen, ich baue ab Personal in meinem Department. Wir haben RTL gesehen, weil ich keine Fixkosten mehr haben will und das dann lieber variabel über Dienstleister steuern will. Das kann ja auch eine Antwort sein, um erstmal einen gewissen Kostendruck darauf zu reagieren. Aber genau, weil wir eben glauben, dass Datenhoheit auch ein wichtiges Thema ist und zu viele Daten auch teilweise bei externen Dienstleistern dann gelagert wurden und Abhängigkeiten hergestellt wurden, weil Media auch ein sehr, sehr zentrales Thema ist, das integriert eben anzugehen und weil Einkaufsvorteile immer weiter weggehen. Das haben wir auch gestern vom CEO der Media Plus Gruppe gelesen. Weil es diese Tendenzen gibt, wird Inhousing grundsätzlich wichtiger werden. Das heißt, der Kern wird stärker werden, wird größer werden. Größer
und sag mal,
im Sinne
beim Inhousing, welche Bereiche betrifft das? Also ein bisschen angeschnitten hast du es, das Thema Datenhoheit. Aber was würdest du sagen, sind zentrale Funktionen, die möglicherweise gerade bei externen Partnern liegen, die künftig stärker im Inhousing-Konzept liegen werden?
Ja, also aus meiner fachlichen Disziplin muss ich schon sagen, das Datenthema ist ein zentrales. Ich glaube, auch das Mediathema muss ein zentrales sein. Ich weiß nicht, ob es über alle Gattungen ist und in allen Bereichen, aber gewisse Bereiche werden, da macht es auf jeden Fall Sinn. Auch weil Teile der Produktion stärker in-house gelöst werden sollten und werden. Nicht alle Teile und nicht alles ist jetzt technologiebasiert und nicht alles ist AI, aber durchaus gewisse Teile dieser Wertschöpfung. Das sind eigentlich so die Funktionen, die auf jeden Fall gestärkt werden. Genau, und dann eben haben wir eine mittlere Ebene, die wir aufmachen, die stark technologiebasiert ist, wo es dann eben darauf ankommt, wie ist das jeweilige Konstrukt. Ich glaube, wir werden stärker individual customized agencies sehen in den nächsten Jahren. Und da glaube ich auch sehr stark dran, die sehr technologiebasiert arbeiten. Denn wenn die FTEs nicht mehr darüber primär entscheiden, wie viel Outcome du am Ende hast, bewusst nicht Output, dann kannst du eben auch kleinere Konstrukte dort bauen. Du brauchst nicht 40, 60 FTEs, sondern vielleicht reichen 6 bis 10 Menschen aus verschiedenen Disziplinen, die auf einem sehr starken Tech-Stack arbeiten, die auch nicht in meiner Enterprise-Struktur sind, die durch AI-Richtlinien oder irgendwelche Technical Governance beschränkt ist, sondern die auf dem Greenfield freier arbeiten können. Und die auch dann eine Orchestratorfunktion haben wiederum oder eine Zwischenfunktion zu den jeweiligen Spezialisten, dann glaube ich, wird das etwas sein, was wir vermehrt sehen werden, weil es verschiedene Vorteile eben mit sich bringt. Und genau, das Letzte ist eben diese jeweiligen Spezialistenrollen, wo ich eben den Markt, den Agenturmarkt so sehe, die sich klar differenzieren und die ein klares Offering haben, das sich abgrenzt und das Probleme löst und nicht Output generiert. Die sind wahnsinnig erfolgreich, deswegen möchte ich auch nicht einstimmen in den Einklang, wo ich es am Anfang habe ich es natürlich gesagt, Agenturen haben es schwer, aber ich möchte auch sagen, Agenturen werden dringend gebraucht und haben eine wahnsinnig wichtige Funktion und deswegen sehen wir, glaube ich, auch, dass einige Agenturen sehr, sehr erfolgreich sind ja, dementsprechend gibt es auf jeden Fall eine Berechtigung und da muss aber ein gewisser Wandel eben stattfinden in hinsichtlich Differenzierung, Technologiebasierung, Organisationsmodelle und eben auch ein Finanzmodell, das wettbewerbsfähig ist.
Ich glaube, das Positive, was man ja jetzt auch in den letzten, vielleicht im letzten Jahr auch schon angefangen hat zu sehen, ist ja, dass wir erstmals eine Diversifizierung der Kreationsdienstleistungen oder auch Agenturdienstleistungen sehen in diesem Bereich. Also ich hatte kürzlich ein Gespräch mit Thomas Knüver, der das auf den Punkt gebracht hat und das arbeitet seitdem in mir, weil früher waren es sehr viel vergleichbare Kreativagenturen nebeneinander, die sich vor allem über Kultur und den Namen und die Farbe im Corporate Design unterschieden haben. Und jetzt, man merkt es auch gerade an den Neugründungen oder auf der anderen Seite den großen Systemintegratoren, dass jeder für sich auch einen anderen Zuschnitt wählt. Letztlich ja aus dem Druck, der aus dem Markt entsteht und der Notwendigkeit, sich zu verändern. Aber wir waren uns einig in dem Gespräch, dass das eigentlich eine riesige Chance ist, weil es erstmals anfängt, eine gewisse Unterscheidbarkeit zu geben. Über die Entscheidung, bin ich horizontal kreativ oder vertikal? Oder bin ich in der Lage, die Dinge miteinander zu verknüpfen und eher in so einer orchestrierenden Funktion zu sein? Und darüber eigentlich auch eine stärkere Kollaboration stattfinden kann, die ernst gemeint ist. Weil vorher war das immer so, der Kunde hat es erzwungen, alle haben sich lieb und alle nehmen den Stück von Kuchen, den sie kriegen können. Aber in Wahrheit fanden es alle doof. Und wie du schon gesagt hast, über eine stärkere Spezialisierung und letztlich ja auch den strategischen Mut, nicht alles machen zu wollen, der, glaube ich, wesentlich ist für die Fokussierung und die Zukunft, ergeben sich auch wieder neue Chancen. Man muss nur alte Zöpfe abschneiden. Was mich aber total interessiert, ist die Frage, jetzt hast du gesagt, Data Media ist eine Inhousing-Tendenz, das wird sehr stark die Mediaagenturen natürlich beschäftigen und Digitalagenturen. Und auf der anderen Seite aber auch die Produktion, die logischerweise ja auch in-house, nachdem es ein gutes Main Creative gibt, umgesetzt werden kann, kanaladäquat und dann ausgesteuert und direkt mit den Datensystemen eben auch kombiniert werden kann. Jetzt mal hart gefragt, macht es für Agenturen überhaupt Sinn, in Produktionsautomatisierung zu investieren, wenn die Kunden das eh bei sich andocken werden oder es Sinn macht, dass sie es bei sich andocken? Oder ist das nur jetzt so eine Art Zwischenlösung, die man mal mitgeht, um sie danach wieder abzuschneiden?
Kann ich beratertechnisch antworten und sagen, it depends. Ich glaube, nur weil die Technologie jetzt zum Beispiel verfügbar ist und solche Stunts zu machen, heißt das ja noch nicht, dass es gleich jeder kann. Ich glaube, wir sind in einer Übergangsphase, wo man sich aufgrund der vorhandenen Technologie anschaut, was jetzt auf einmal möglich ist. Der große Vorteil, der ja aktuell herrscht, ist, dass es, ich sage mal in Anführungsstrichen, endlich eine Alternative gibt. Das heißt, wenn ich vorher eine Abhängigkeit hatte, also ich musste das tun, um dieses Ergebnis zu erreichen oder zu erzielen, da kann ich mir jetzt endlich Alternativen angucken und kann die auch mal gegeneinander challengen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie automatisch jeder eine Inhousing-Produktion hochfährt oder eine Asset-Produktion nachbauen kann. Das ist ja auch ein Knowledge- und ein Expertenthema gefühlt ein Stück weit. Was man aber machen kann und was, denke ich, viele auch werden, es werden viele ausprobieren und es werden viele einfach testen. Ich habe jetzt hier mein Standard oder mein Ergebnis, was ich bekomme von meinen Zulieferern, das müssen ja auch nicht immer nur Agenturen sein, und das versuche ich jetzt einfach mal nachzustellen. Was bedeutet das denn jetzt, wenn ich das selber machen würde? Und das ist so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel, was wir gerade sehen. Man probiert es selber aus und stößt dann so ein bisschen an die Grenzen und merkt dann, okay, die Details funktionieren vielleicht noch nicht, die Auflösung ist nicht da, meine Brand wird nicht richtig wiedergegeben, ich bin zu generisch und muss es dann doch den Profi machen lassen. Und wenn man das alle 3 Monate wiederholt mit demselben Workflow, wird das Ergebnis automatisch immer besser, weil die Technologie immer besser wird. Mhm. Man sieht es ja, ich weiß nicht, wie dein LinkedIn so funktioniert, aber in meinem LinkedIn sehe ich immer wieder so alle 3 Monate neue Modelle von Video, Prompting etc. etc. Und es steht immer dasselbe drunter, das wird die Welt revolutionieren. Und das stimmt irgendwie auch für den aktuellen Moment. Ja, also wir haben letztes Jahr die Sprünge gesehen von WO2 auf WO3, dann kam Seedream dazu und so weiter und so fort. Und jetzt aktuell, ich glaube die Woche, wir sind am 12.02., wo wir das aufnehmen, kam wieder eine neue Version, die wieder Hollywood erzürnen lässt. Da ist immer ein bisschen Wahrheit dabei, weil die Modelle einfach immer besser werden und das Ergebnis, was man selber produziert, einfach so okay wird, dass man es nutzen kann. Ja, die wenigsten produzieren ja High-End, Cinematic, Ads, Videos, was auch immer. Da reicht ja das, was dabei rauskommt. Und das ist eben das, was dann in der verlängerten Werkbank bei der Agentur auf einmal nicht mehr ankommt. Und das wird halt potenziell mehr und nicht weniger.
Und sag mal, die Leistung, jetzt sprachen wir ja schon einige Male auch über Agenturen und nicht nur Marketingorganisationen, wenngleich ich es so verstanden habe, dass euer Ansatz primär auf die Beratung von Marketingorganisationen zielt. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass es ja ein netter Beifang ist für die Gründung, dass ihr natürlich das Wissen, was ihr selber aus eurer Agenturzeit habt, auch an anderen Agenturen anbietet, im Sinne von, was ist denn für euch ein spannendes Tech-Stack? Welchen Bereich könntet ihr effizienter, 10-mal schneller und so weiter aufstellen? Ist das was ihr euch vorgenommen habt?
Das steht jetzt nicht in unserem Businessplan drin und ist nicht Teil unserer Strategie. Aber wenn Teil so einer Gründung ist ja auch, und das lernt man ja, dass man hat einen Plan und dann trifft man auf den Markt und dann verändert sich der Plan. Und dann tut man wieder was. Und wir haben gemerkt, es gibt definitiv einen Bedarf bei Agenturen, sich neu aufzustellen. Und wer sind wir, dass wir sagen, für euch arbeiten wir nicht. Also natürlich versuchen wir da dann auch zu unterstützen und unser Know-how reinzubringen. Und dementsprechend werden wir auch auf der Website, wenn die dann live ist, ein Angebot für Agenturen haben. Ja, so kann man es sagen.
Okay, die ist ja live, wenn wir senden. Erzähl mal. Ich bin hartnäckig. Naja. Heute bin ich hartnäckig.
Ja. Ja. Also dort werden dann Partner stehen. Und für die 4 Kernbereiche, das habe ich ja vorhin schon kurz angerissen, es geht klar um das Thema Marke. Wir haben das Thema nicht nur bei Unternehmen, Sea of Sameness. Es gibt ja immer diese Blue und Red Ocean Strategie. Und wir sind ja klar in einem Red Ocean, was die klassischen Kreativagenturen angeht. Und dass es dort eine klare Positionierung nicht nur im Produktportfolio und in der Wertschöpfung geben muss, sondern auch in der Kommunikation nach außen, ist, glaube ich, wichtig. Ich fand es auch gut, was du angesprochen hast, dass dadurch neue Dinge jetzt entstehen. Und ich glaube, das ist auch wahnsinnig gut für den Markt. Waren zum Gespräch bei der W&V, da war auch Till Eckel da. Und der hat nochmal erzählt, wo sein 20 Rising-Titel herkommt, dass nur 20% in einer Kreativagentur wirklich Kreative waren oder sind. Und er das ändern möchte und die kreative Wertschöpfung wieder nach vorne stellen möchte. Und das ist, finde ich, eine Tendenz, das ist gut und richtig und erfrischend. Gleichzeitig mit Nina von Offbrief habe ich heute gesprochen. Die haben auch wieder einen anderen Ansatz, dass sie sagen, wir haben so ein Brand-OS und wir denken in so ein Markenbetriebssystem und dort kommen dann Markenservices entsprechend drauf. So, und ich glaube, das tut dem Markt nur gut, wenn man diese Profilierung wieder hat und neue Ideen und Gedanken. Das zweite ist das Organisationsmodell.
Technologie. Also sag nochmal kurz, was würdet ihr im ersten Teil machen? Also was ist eure Leistung dabei?
Wir ehrlicherweise gar nichts oder wenig. Wir sagen, das sind die Dinge, die aus unserer Sicht notwendig sind, um sich richtig aufzustellen. Und dort geben wir euch einen Partner, ein Angebot an die Hand, mit dem ihr arbeiten könnt. Mhm. Ganz wichtig für mich, wir verdienen da gar nichts dran. Wir haben da überhaupt keine Vorteile draus. Wir glauben einfach, dass das wichtig ist, wenn jemand zu uns kommt und sagt, wir wollen uns neu aufstellen, dann muss das eben ein Bestandteil sein. Und dort arbeiten dann eben unsere Partner oder die empfohlenen Menschen eben an diesen Themen. Das zweite ist das Organisationsmodell. Das sagt Markus immer so schön, ich sage es jetzt einmal für dich, dass eben diese Reibung, die vorher schon im System war, dass die einfach deutlich gemacht wird und dass die weggenommen wird durch Technologie. Also, und das kennen wir ja alle, also diese Werkzeuge, die es in Agenturen gibt. Weiß ich nicht, ja, Beschlussberichte oder wie viele Menschen sitzen teilweise auch in Meetings, einfach nur, damit jeder mal irgendwas gehört hat und damit keine Informationen verloren gehen und alles, was so zu diesen ganzen Prozessen dazugehört.
Stellowwork habe ich gelernt, heißt das.
Ja, genau. Ja. Also Technologie macht das einfach sehr, sehr gut deutlich, was da auch an Ineffizienzen da war. Und diese Reibung dann auch rauszunehmen, ist, denke ich, ein elementarer Bestandteil auch unseres Angebots und der technologischen Infrastruktur, die Markus baut. Aber das macht wiederum natürlich auch was mit einer Organisation. Also wie muss ich mich denn verändern, wenn auf einmal mein Outcome um 10x beispielsweise steigt? Da gab es auch einen tollen Artikel in der Harvard Business Review, kann ich auch empfehlen, vielleicht können wir es in die Shownotes machen. Mhm. Das macht nicht nur was mit einer Organisationsform, sondern auch, was Führung leisten muss. Denn ich habe jetzt auf einmal nicht mehr so viel Leerlauf vielleicht in meiner täglichen Arbeit, wenn ich die ganze Zeit direkt so viel Output bekomme, den ich kuratieren muss, wo ich dann wiederum arbeiten muss. Und das sorgt für eine Intensität des Arbeitens, wo man auch aufpassen muss, wie geht man eigentlich als Führungskraft damit um. Da sehen wir auch, was wir auch in den letzten 2 Jahren gelernt haben, immer mehr Leute auch in den Burnout gehen, die jetzt quasi hocheffizient sind. Aber ich glaube, dem ist dann auch nicht geholfen. Heißt, wir brauchen neues Führungsverständnis, wir brauchen neue Organisationsmodelle. Und genau, da arbeiten wir auch mit einem entsprechenden Partner zusammen, um hier Unterstützung zu liefern. Und dann gibt es unsere 2 Kernbereiche. Der eine ist Technologie. Kann ja Markus was zu sagen einmal?
Ja, also den witzigerweise beobachte ich das gerade zum zweiten Mal. Ich habe diesen Shift im Prinzip schon einmal quasi mitgemacht und mitgestaltet, so von 2015 bis 2025, wo es diesen großen Cloud Run gab, wo quasi die ganzen Unternehmen ihre Data Centers migriert haben zu AWS, Azure, Google etc. Da gab es im Prinzip genau das gleiche Verhalten. Und auch da war es schon so, dass die Technologie bereit war und natürlich auch immer besser wurde, die Organisationen aber nicht auf diesen Wechsel. Und es ist, ich weiß nicht, ihr setzt es vielleicht auch ein, ihr habt verschiedene Tools, die jetzt neu dazukommen und so. Es ist nicht das Problem, das Tool zu kaufen oder das Tool in dem bestehenden Tool-Stack zu implementieren. Es ist die große Herausforderung, das sind vielleicht 20% der Arbeit und vielleicht 40% der Kosten. Die große Arbeit geht ja los, wenn man anfängt, seine Organisation mit den Mitarbeitern, mit den Teams, mit den Prozessen, die da dranhängt, anfängt zu verändern. Und das braucht einfach Zeit. Führen durch Vorbild, die Leader müssen mitmachen, müssen das zeigen, dass das nicht einfach nur so hier Buy and Run ist. Ich habe das jetzt gekauft, bitte mach das jetzt. Das muss klar sein, wo die Strategie hingeht. Es muss auch klar sein, es ist so ein kulturelles Thema, was ja gerade noch mit viel Angst zu tun hat. Ich war letzte Woche auf einem Summit und habe auch zu dem Thema KI-Marketing gesprochen und habe am Anfang die Frage gestellt, noch bevor ich meinen Vortrag angefangen habe: Wenn ihr das Thema KI in eurem Kontext hört, wer fühlt sich dabei gut und wer fühlt sich dabei schlecht? Und tatsächlich war es pari, also 50-50, 60-40 würde ich sagen, waren die Hände oben für, ich fühle mich wohl mit dem Thema KI in meinem Bereich, und die anderen sagen, haben halt das Gegenteil gesagt. Und einfach jetzt zu sagen, okay, wir nutzen jetzt, und es ist ja auch nicht alles KI, ne? Es ist ja ganz viel nur sichtbar, was irgendwie dadurch enabled wird. Das ist einfach eine technologische Optimierung von Abläufen. Und ganz viele fühlen sich damit halt nicht wohl, weil sie vielleicht denken, dass sie ihren Job verlieren. Und da ist es eben auch die Herausforderung oder auch die Anforderung von den Geschäftsführern in den Organisationen oder eben von den Leitern zu sagen, nee, unsere Haltung ist so und so. Wir führen jetzt hier keine KI ein oder keine Technologie ein, die quasi zu Kündigungen führt. Und da sind wir natürlich auch dabei. Also wir haben ja auch ein ganz klares Statement und eine ganz klare Meinung, was das angeht. Und ich werde kein Projekt machen, wo danach weniger Leute in dem Team sitzen als vorher. Das ist uns natürlich auch ganz erheblich wichtig.
Ist das leistbar, frage ich mich gerade. Also weil Es wird ja, also ihr habt es ja vorhin selber gesagt, eine Agentur kann möglicherweise dasselbe noch machen und ist nicht mehr 40 Leute groß, sondern 8.
Ja, dann ist aber die Technologie nicht schuld. Das wird ja im Prinzip, also das sage ich jetzt einfach so, das Problem gibt es ja dann schon vorher. Ja, das deckt es halt nur auf und zeigt halt mit dem Finger drauf sozusagen. Aber wir sehen ganz, ganz viel in meiner Tech-Bubble, gibt es eben ganz oft die Announcements bei den großen amerikanischen Firmen, dass die halt riesengroße Entlassungswellen haben, die dann angeblich von KI und AI übernommen wird, was ja auch völlige Augenwischerei ist. Ich glaube aber, der Ansatz und das Problem, was wir auch gerade noch sehen im Markt, ist, dass für Agenturen und aber auch für Marketingentscheider sich das Spielfeld auf einmal erheblich vergrößert hat. Die ganzen Themen, die wir quasi täglich sehen mit Orchestrierung, mit KI-Modelle oder mit Technologie, die uns jetzt irgendwas an der vielleicht Werkbank oder Wertschöpfungskette wegnimmt oder sie uns sogar verbessert und verschnellert, landet jetzt auf einmal auf meinem Tisch. Und die wenigsten Agenturinhaber sind Technologieexperten. Und das ist eben eines der großen Thesen, die wir eben haben, Kevin und ich, dass diese Technologie, dieses Technologie-Know-how muss in den Marketingorganisationen im Prinzip side by side zu dem CMO oder zu dem Agenturinhaber, weil fundamentale Entscheidungen dadurch getroffen werden können. Und wenn man halt nicht weiß, was möglich ist und wie ich das in meiner Wertschöpfungskette wo einbauen kann, um einen besseren Effekt zu erzeugen, dann kann ich keine Vision aufbauen, dann kann ich keine Entscheidung treffen. Und das ist im Prinzip der Schulterschluss, den Kevin und ich haben und warum wir das versuchen, mit Vorbild zu leben, Technologie dort einzusetzen, wo sie den besten Effekt hat.
Genau, und da geht es, du hast gesagt, nicht nur um Agenturgeschäftsführer, sondern geht es ganz besonders auch um CMOs, denn die Rolle des Marketings in Organisationen hat sich ja immer weiter fragmentiert und immer mehr Dinge sind weggegangen eigentlich von der Kernkompetenz. Und wir müssen aufpassen, dass wenn jetzt das Ganze noch technologischer wird, dass dann noch mehr von der Wertschöpfung eigentlich rausgeht aus der Verantwortung und dann die Rolle insgesamt in Frage gestellt ist. Deswegen ist ganz wichtig, hier dann auch dieses technologische Feld zu ownen für sich und wieder in Frontseat zu kommen. Vielleicht noch die zwei Bereiche, die wir noch erwähnen wollten für die Agenturen. Also das eine ist Technologie und Technologie eben ganz stark in Richtung Systemarchitektur, also nicht nur Tools hinstellen und dann mach, sondern wie spielen die Dinge eigentlich zusammen? Und das sind ja auch Lizenzkosten, die da mittlerweile auflaufen, die völlig unnötig sind in den meisten Fällen. Also wir stehen ganz klar von der Frage, bist du ein Tool oder bist du eine Plattform? Und wir müssen hier in diesen Plattformgedanken gehen, weil auch nicht das Modell entscheiden wird, sondern das Kontextwissen und der Kontext muss miteinander zusammenarbeiten können und das ist eben ein sehr, sehr großes Feld im Technologiebereich. Und
der vierte Bereich. Empfehlt ihr diese Ansätze, die mehrere AI-Tools in sich vereinen, sodass du nur die eine Lizenz kaufst und gleichzeitig dann mehrere Tools da drin hast?
Das kann man, glaube ich,
nicht pauschal sagen. Kann man das so pauschal sagen?
Wichtig ist, was ist eure IP eigentlich? Worin seid ihr halt gut? Und ist dieses Wissen, also ist das strukturiert abgelegt? Also, und auch wenn ihr mit Kunden arbeitet, ein Kernasset eines Beraters ist es ja, den Kunden sehr, sehr gut zu kennen. Habt ihr eine klare Struktur einer Kundendatenbank, wo, weiß ich nicht, ja, bestimmte Informationen automatisch abgerufen werden aus der Presse, Wirtschaftsdaten und so weiter, wo vielleicht auch geschaut wird, was wir sonst so veröffentlicht, wo aber auch die eigene Kommunikation, natürlich mit Einwilligung aus Meetings, Schriftverkehr und so weiter, wo das alles strukturiert vorliegt und jede Arbeit, die ihr macht und jede strategische Denkweise, die ihr habt, dass die immer tailor-made ist und aus einem ganz tiefen Verständnis des Kunden kommt. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Aber,
was meinst du was? Ich muss gerade schmunzeln, weil ich habe am Wochenende mal wieder, das ist uralt, das Beraterhandbuch von Gray gelesen. Und da steht irgendwie ein Absatz, ich glaube, da gibt es 17 Punkte, how to be a good consultant. Und einer ist kenn deinen Kunden besser als er selbst und sein Marktumfeld und seine Produkte und so weiter. Und das ist ja immer ein hehrer Anspruch gewesen, ne? Aber ich habe das Gefühl, wenn man das Wissensmanagement zu einem Kunden klug aufsetzt, und das ist ja auch die IP, die du als Agentur hast, dass du über die Jahre ja einen gewissen Login-Effekt herstellst durch dieses Know-how und durch dieses, du musst nicht immer wieder bei Null anfangen und alles erklären, sondern du weißt es genau, entsteht, glaube ich, auch viel Effizienz, die erstmal gar nichts mit der reinen ich sag mal, mit dem reinen Ideenmachen und der Produktion zu tun hat, sondern einfach mit dem Know-how, was muss ich wie berücksichtigen, wie ist der Kontext, ne? Finde ich auch total spannend.
Und lass mich da nochmal kurz einsteigen. Jetzt stell dir vor, du hast diesen Kontext als verschiedene Quellen verfügbar. Also du hast Kunde, du hast dein Offering, also das, was du machst, sagen wir, du bist eine Produktion und du hast das Briefing, ja, also um was geht's. Dann steckst du diese drei Sachen zusammen und bildest ein Team aus externen, aus dem Kunden, aus den Producern und so weiter und lässt die dann gemeinsam auf diese Datenquelle los. Da kommt ein neuer rein und sagt dann, hey, gib mir mal ein Briefing, zu was muss ich hier wissen? Das sind die 5 Hot Facts zu dem Kunden. Vermeide bitte, Beate nach 17 Uhr anzusprechen. Das musst du wissen zu dem Cast, zu dem Hauptdarsteller. Das musst du dazu wissen. Das ist die Timeline. In den nächsten 3 Tagen wird das und das passieren. Und da kann jeder in der Form die Daten sich so zur Verfügung oder so holen, wann er sie braucht. Und es bindet eben auch keine Mitarbeiter mehr. Also ich muss nicht jemanden anrufen aus der Produktion, den ich vielleicht nicht erreiche in dem Moment. Ich kann hingehen und kann mich briefen lassen und kann Daten zur Verfügung stellen. Dann läuft die Produktion, es ist abgeschlossen, du machst ein Review Retro, du fügst diese ganzen Daten am Ende zusammen, hast dann einen großen Datenpool und kannst basierend auf dem deine Produktion anpassen, weil du Learning hattest und läufst das nächste Mal wieder los und hast dann im Prinzip so diese iterative Verbesserung. Und das sind so die Felder, Felder, die wir sehen. Unter anderem gibt es natürlich noch viele andere, in dem diese Tools einfach den ganz klassischen und einfachen Mehrwert liefern.
Das meinte ich auch mit Orchestration Layer, der dazwischen liegt. Die Hoffnung ist natürlich, oder das Versprechen auch, dass diese ganzen Silos, die wir ja haben in den unterschiedlichen Bereichen, dass die hoffentlich eingerissen werden. Ich habe eine Produktionsfirma, eine Mediaagentur, eine Kreativagentur, eine Socialagentur und so weiter. Wenn wir die Orchestrierung über einen Tech-Layer machen, wo alle dann eben in ihre entsprechenden Daten reinarbeiten und die Technologie dann auch einen Abgleich vielleicht für Differenzen herstellt, die dann wiederum aufgelöst werden können, das nimmt ganz viel Friktion auch aus diesem System raus. Und das betrifft nicht nur Agenturen, sondern das betrifft eben auch dann diese ganze Orchestrierung von Dienstleistern.
Das heißt, die Tech-Layer liegt in der Marketingorganisation und die wiederum würde die Orchestrierung der Agenturen und der jeweiligen Inputs oder der Dienstleister, sage ich jetzt mal, darüber herstellen. Also klar, Agenturen und Dienstleister haben auch ihre eigenen Systeme und Layer, auch zum Thema Wissensmanagement, aber es ist schon spannend, wenn die Marketingorganisation das zentral anbietet und alle im Prinzip da dann reinarbeiten.
Die Frage ist halt, will das jedes Unternehmen? Und das kennen wir ja auch, ne? Also manche wollen das gar nicht. Deswegen.
Aber wir sprechen ja dann ideal eigentlich, ne? Also genau, das wäre die Utopie, sage ich mal.
Ja, in unserem, genau. Ja, das wäre das Ideal. Ich glaube, so vermessen sind wir aber nicht mal in unserem Modell. Also da haben wir es eher in die Zwischenebene gelegt und gesagt, so macht lieber so ein Customized-Konstrukt, legt das dort rein, das technologiebasiert arbeitet. Aber ich meine, man kann das in alle drei Richtungen denken. Man kann auch sagen, wir sind die neue Lead-Agentur, wir bewerben uns hier bei euch als Lead-Agentur und unser Anspruch ist, dass wir euch das Leben so einfach wie möglich machen und dass wir natürlich diesen Orchestration-Layer haben und der liegt bei uns, der ist vielleicht im Data Input offen, sodass, wenn wir weggehen, ihr nichts verliert. Aber ich würde sagen, das ist jetzt erstmal in alle drei Richtungen denkbar und kann auch wiederum ein Differenzierungsmerkmal sein. Jetzt der letzte Punkt in dieser Agentur-Offering ist dann das Thema wirklich auch Wertschöpfung. Und da wurde bei dir insbesondere und von dir ja auch in deinem tollen Newsletter häufig drüber gesprochen, aber auch nur, um das nochmal zu sagen, natürlich müssen wir von stundenbasierter Abrechnung weg, hin zu standardisierten Services, hin zu Produkten, hin zu einem Plattformgedanken und ja, sich dort eben dann auch genau anzuschauen, was sind die Produktangebote, die wir aus unserer IP und dem, was wir eben aus der Spezialisierung mitbringen, sodass wir das eben auch in ein Angebot geben können. Und das ist eben dieser ganze Finance-Layer, den wir dann nochmal aufmachen. Wo und welche Services solltet ihr eigentlich noch dran docken? Müsst ihr jetzt auch noch Media machen? Müsst ihr auch noch Data machen? Müsst ihr das nicht machen? Genau, das ist quasi der vierte Bereich, den wir dann eben auch noch, wo wir unterstützen.
Kevin, mit Finance hast du mir nochmal ein super Stichwort gegeben, was mich nochmal abbiegen lässt, zurück in die Marketingorganisation und indirekt damit eigentlich auch zu den Agenturen. Denn am Ende geht es ja um die Frage, wie können wir alle gemeinsam den Nachweis erbringen, dass das, was wir da den ganzen Tag verzapfen, auch was bringt. Also typischer Return on Invest. Und als wir uns kennenlernten, jetzt eine Weile vor dieser Podcast-Aufnahme, hast du ja auch gesagt, wie kann es eigentlich sein, dass wir alle zusammen nicht in der Lage sind, den Wirkungsnachweis zu erbringen? Also was müsste eigentlich passieren? Was brauchen wir für eine Art Unterstützung? Hat es systemische Gründe, dass wir es vielleicht gar nicht wollen oder so? Habt ihr da auf eurem Weg und in den Gesprächen, wie soll ich sagen, eine Idee, wie man es knacken kann oder möglicherweise sogar ein Angebot? Weil, also, das wäre es ja, ne?
Ja, das Problem ist nicht, dass es die Instrumente nicht gibt, fürchte ich. Das wäre das Leichteste, weil dann, wie im AI-Bereich, stellen wir das Tool hin und dann ist es gelöst. Das Problem ist auch hier, was ist, wenn wir es hinstellen und das, was rauskommt, vielleicht Dinge aufwirft, die problematisch sind. Das Ergebnis bedeutet ja auch was für eine Organisation, dass man damit umgehen muss. Das heißt, wir haben ja auch einen kulturellen Wandel, der damit dann auch stattfindet. Und das zieht sich nicht aus einer Messung, die ich habe, sondern Marketing muss ich eben wirklich auch als strategische Funktion verstehen. Das hat ja auch Mattes schön zitiert, Peter Drucker letztens. Es gibt zwei Funktionen in einer Unternehmung, die zentral sind, Innovation und Marketing. Und dementsprechend muss das ja aus der Unternehmensstrategie gedacht werden und das Marketing eben klar gemessen werden an dieser Organisation und nicht, dass wir aus den Marketingmetriken und der Datenverfügbarkeit starten. Und da bricht es häufig schon. Also was ist eigentlich unsere langfristige unternehmensstrategische Planung? Welche Funktion innerhalb dessen übernimmt das Marketing und welche Investitionsgrößen haben wir, die dann in den klaren Business Case zu packen und darunter dann wiederum kaskadierend die entsprechenden Messungen durchzuführen, die dann zu Reportings führen, zu Verantwortlichkeiten. Und das ist auch ein großes Organisationsthema. Was ich sagen möchte, ist, dass es nicht eine Messung ist, die wir durchführen, sondern auch das betrifft wieder systemisch viele Bereiche. Aber wir glauben eben klar, dass es eine strategische Zielmatrix braucht, wo sich das klar einordnet. Da hängt dann auch Zero-Based Budgeting und so weiter. Solche Themen hängen da auch noch mit dran. Dass es einen klaren Business Case braucht. Also es reicht nicht aus zu sagen, wir haben die Brand Awareness um 10% erhöht oder wir haben den Intent um 8% erhöht oder was auch immer, sondern ganz klar nachzuweisen, ja, wie sieht der Ad-Stock aus, wie sind die Customer Acquisition Costs gesunken, wie ist der Customer Lifetime Value entsprechend gestiegen, dadurch, dass sie länger bleiben und qualifizierter sind und so weiter. Also wie übersetzt sich das in Metriken, wo auch der CFO sagt, verdammt, wie kann ich euch noch mehr Geld geben, damit ihr das auch entsprechend umsetzt, weil ihr seid mein bester Partner in Zukunft. Das muss die Zielsetzung sein. Und dann haben wir im Messinstrument natürlich entsprechende Systeme. Gibt ja auch sehr gutes Paper von Google. Gibt drei Bereiche, die eigentlich die wichtigsten sind. Das eine
Sag
ist
mal, wie heißt das Paper?
Oh, weißt du, sonst packen wir es auch in die Shownotes. Wir packen es auch in die Shownotes. Da gibt's, mein altes Team hat das immer aus meinen Präsentationen rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, das ist zu komplex, das will keiner sehen. Aber es gibt eine schöne Trinity, Holy Trinity, die aufgemacht wird. Da geht es eben um datengetriebene Attribution. Es geht um Marketing Mix Modeling. Ich glaube, dass beides ist relativ gelernt oder davon hört man immer mal wieder. Und das dritte ist aber für mich das Zentrale, was viel mehr gemacht werden muss. Und das sind diese Experimente, beziehungsweise ja inkrementelle Experimente, die dafür sorgen, dass dann auch wirklich wir von einem kausalen MMM sprechen können, weil eine entsprechende Kalibrierung stattfindet. Jetzt steigen wahrscheinlich viele Menschen aus, aber es geht darum, einfach bestimmte AB-Gruppen zu bilden auf geografischer Ebene und dann kann relativ gut herausgefiltert werden auch, welche Effekte etwas hatte, inkrementell, also wirklich dadurch hervorgerufen. Und das ist insbesondere darum dann wichtig, wenn wir beispielsweise auch sagen, okay, in gewissen Regionen machen wir Markenmaßnahmen. Das bedeutet etwas für die Brand-Items, was wir in dem Brand-Tracking nachweisen. Und das können wir wiederum dann isoliert nachweisen, was das eigentlich mit den Abverkaufszahlen macht. Und darauf können wir unser Modell aufbauen, sodass wir zeigen, eben wie beides zusammengeht. Und das ist eine große Organisationsherausforderung in dem Bereich auch, dass wir Sales und Brand natürlich wieder viel enger zusammenbringen und dass wir diese Trennung versuchen, stärker aufzuheben oder in eine stärkere Kooperation kommen. Und da kann auch so ein Messinstrument und so eine Zielmatrix helfen. Mhm. Aber es ist mein Herzensthema. Ich hoffe, es war
nicht ist doch gut. Nein, ich finde, davor sollten wir uns nicht. Nein, aber ich glaube, den Blick dürfen wir ja nicht verstellen, weil im Kern geht es darum, zu beweisen, dass all das, was das Marketing letztlich auch lostritt und verantwortet, ja einen großen Wertbeitrag fürs Unternehmen hat. Und ich glaube, daran liegt der Schlüssel für Budgetierung, für Investitionsbereitschaft, für Innovationskraft letztlich auch. Und deswegen finde ich es auch immer dann schlau, wenn Marketing möglichst weitgreifende Kompetenzfelder hat. Also wenn es eben eine Nähe zum Produkt, zum Innovationsbereich hat, aber auch in der Lage ist, und ich glaube, da gibt es eben Nachholbedarf, auch wirklich CFO-Sprech zu können. Ja. Also den Business Case rechnen zu können, nicht nur über Reichweite und Click-Through-Rates zu sprechen, weil das sagt dem CFO leider Gottes nun mal gar nichts, sondern eben auf dieser BWL-Ebene auch argumentieren und rechnen zu können. Und das, ich glaube, viele wollen das und manche wissen nur noch nicht so richtig, welches System brauche ich, um das wirklich lückenlos argumentieren zu können. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil.
Die dürfen sich melden, oder? Sehr gerne bei uns melden, ja, klar. Aber auch bei unseren Partnern, weil das ist wirklich was, ja, ich glaube, die besten Gründungen kommen auch aus dem Idealismus heraus. Ich glaube, Markus hat einen Idealismus, was Technologie angeht und was Technologie leisten kann und wie Technologie Organisationen befreien kann. Und das ist auch was zum Beispiel, wir haben ja einfach auch ein Problem gehabt vor der Technologie-Thematik im Marketing. Also es war ja vorher schon, gab es etliche Herausforderungen, was die Wertschöpfung angeht und was die Arbeitslast angeht und die Themenvielfalt, die Aufgaben. Und jetzt kann Technologie wirklich helfen, da auch das Leben besser zu machen und das wieder schöner zu machen für uns alle. Für mich ist eben dieses Wirkungsthema wahnsinnig wichtig, weil wir dadurch einen anderen Stellenwert haben können und deutlich mehr wieder bewirken können. Und es gibt eben auch ein Thema, wo viele sagen, ich kann mir ja gar kein MMM leisten und es ist alles so teuer, diese Messungen zu machen. Den möchte ich auch sagen, das ist nicht so. Also ich muss ja nicht immer gleich mit dem riesen Besteck rangehen. MMM wurde ja open sourced in den letzten Jahren, zumindest erstmal die Modelle durch Amazon, Google.
Hilf mal schnell, Meta MMM heißt für die nicht eingeweihten?
Marketing Mix Modeling.
Danke.
Das heißt, ich habe bestimmte externe Faktoren, die was auf meine Verkäufe machen. Ich sag mal, es ist Weihnachten und die Leute kaufen eh mehr, dann lag es vielleicht nicht unbedingt alles an meinem Weihnachtsspot, was dort dann abverkauft wurde, sondern es gab einen externen Faktor. So gibt es zahlreiche weitere externe Faktoren, die damit reingerechnet werden und dann wird eben ermittelt, was ist eigentlich mein eigentlicher Wertbeitrag für das Ganze, jetzt ganz abstrakt gesagt. Ich hoffe, meine Kolleginnen verzeihen mir, dass ich das jetzt so gemacht habe. Weil natürlich auch Meta ist ja ganz stark Upper Funnel gegangen und hat gesagt, so gebt nur noch eure Assets rein, gebt euer Budget rein und wir finden die richtigen Nutzer und macht das alles auf Reach und so weiter. Gibt es natürlich auch andere Gründe, es wäre wieder eine andere eigene Folge für sich, aber die gehen natürlich ganz stark auch auf dieses ganze Inkrementalitätsthema und sie wollen den Full Funnel haben. Und deswegen sind Meridian, Robin und Co., die haben alle ihre Modelle Open Source, die natürlich dann auch wiederum angepasst werden können. Aber das sorgt für einen Preisdruck. Meine Prediction ist, vielleicht fürs Ende des Jahres, ich glaube auch, dass das Google MMM-Modell Teil von der Google Analytics Suite sein wird. Ich glaube, die werden das alles versuchen, oder in Google Ads, die werden es versuchen zu mergen und dann hast du gar keine Kosten mehr. Ob du dem traust, ist dann deine Sache. Was ich nur sagen will, der Preispunkt wird immer niedriger werden und ja, die Einstiegshürde ist immer kleiner und wer sich jetzt nicht mit diesen Themen beschäftigt, sondern blind auf die Ad Manager und was eben die Media Agentur oder wer auch immer ihnen erzählt, wer das blind glaubt, weil jeder hat natürlich seine eigenen Interessen, die müssen wir uns auch nicht vormachen, was die Plattformen ausweisen, kommt natürlich auch aus einer bestimmten Perspektive und da gibt es keine Argumente mehr, das nicht zumindest nochmal über ein Modell nochmal in eine eher realistischere Richtung zu bringen.
Das ist doch ein guter Appell zum Schluss gewesen, Kevin. Und vor allem, glaube ich, der Blick auch wirklich auf dieses Thema Wirkungsnachweis fürs Marketing. Also allein aus dem Grund würde ich mich total freuen, wenn das erfolgreich wird, was ihr da anschiebt. Aber auch irgendwie zwischenmenschlich gemeint natürlich, wünsche ich euch echt einen coolen Start eures Vorhabens, eures Ökosystems und bin ganz gespannt, das zu beobachten und vielleicht mit Auswirkungen davon im positiven Sinne konfrontiert zu sein. Das fände ich toll. Das
finden wir auch toll, oder? Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Das wäre schön, ja.